SRF 3.
Verschüttet durch eine Lawine. Im Erdbebengebiet in Italien kämpfen Retter um das Leben von Menschen. Sie sind in einem Hotel eingeschlossen. Theorie versus Praxis. Minergie-Häuser halten oft nicht, was sie versprechen. Der Mensch ist ein Teil des Problems. Wunsch und Wirklichkeit. Das neue Olympia-Projekt spaltet das Bündnerland. Unsere Reportage zeigt Hoffnungen und Vorbehalte der Einheimischen. Hochnebel im Mittelland. Unter der Decke bleibt es auch heute eisig. Außerhalb des Hochnebels ist es sonnig, im Süden bei Plus-Temperaturen. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Erdbeben und starker Schneefall, diese Kombination gestern in Mittelitalien, hat offenbar doch mehr als nur Sachschäden angerichtet. Eines der Beben hat wohl eine Lawine ausgelöst, die am Gebirgsmassiv Gran Sasso ein Hotel verschüttet hat. Die Helfer sprechen von zahlreichen Toten. Aus Rom berichtet Franco Battel.
«Rettet uns, wir erfrieren!» Dieser Hilferuf per Nattel löste gestern eine Rettungsaktion aus, die noch immer andauert, weil in dieser Gegend rund 2 Meter Schnee liegen und Helfer Stunden brauchten, um sich einen Weg zu den Trümmern des Hotels zu bahnen. Das Hotel Rigopiano liegt am Abhang vom Gran Sasso, des mit seinen knapp 3000 Metern höchsten Bergs der Apenninkette. Als die Rettungskräfte dort eintrafen, stießen sie auf 2 Überlebende und auf zahlreiche Tote. Die Bergungsarbeiten dürften unter den schwierigen Umständen noch Tage dauern. Das Beben von gestern und die Schneemassen verursachen auch anderswo in den Abruzzen, in den Marken oder im Lazio große Probleme. Verschiedene Weiler und abgelegene Bauernhöfe seien nach wie vor nicht erreichbar, sagt der Präsident der Provinz Teramo, Renzo Di Sabatino.
Noi non sappiamo ancora con precisione se anche lì ci sono dei morti. Speriamo naturalmente di no, però noi non abbiamo contatti.
Wir wissen nicht genau, ob es auch dort Opfer gibt, weil wir trotz aller Anstrengungen keine Verbindung herstellen können. Erschwert wird die Hilfe, aber auch das Leben von Zehntausenden Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Region durch Stromausfälle. Das heißt, in vielen Häusern funktionieren die Elektroöfen nicht und vielen Handys geht der Schnauf aus. Auch darum weiß man über das Schicksal vieler Eingeschlossener derzeit nichts. Erst später wird man erfahren, wie groß die Schäden in der Landwirtschaft sind. Viele Bauern können ihr Vieh nicht versorgen, weil viel zu viel Schnee liegt. Es ist zu befürchten, dass zahlreiche Kühe, Schafe und Ziegen verenden.
Vielen Dank für diese Informationen, Franco Battel. Die Kraft der Lawine von gestern ist auf ersten Bildern aus dem betroffenen Hotel gut zu sehen. Wir haben sie zusammengestellt auf srf.ch/news. Minergie, minimaler Energieverbrauch oder vielleicht minimaler Nutzen. Eine kritische Betrachtung gibt es gleich im Info 3. Jetzt zu Kevin Gahannes ins Nachrichtenstudio. Trotz Nein zur Atomausstiegsinitiative, das Thema ist dem Stimmvolk offenbar grundsätzlich sympathisch.
3/4 der Schweizer Stimmbevölkerung sind für den Atomausstieg, er soll aber nicht überstürzt geschehen. Das ergab die Nachbefragung zur Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative. Für über 80% derjenigen, die gegen die Initiative stimmten, sei der Zeitplan unrealistisch gewesen. Die Atomkraftwerke hätten nach 45 Jahren Betriebszeit vom Netz gehen müssen. Für die sogenannte Voto-Umfrage wurden nach der Abstimmung rund 1600 Personen vom Link-Institut befragt. Um Krippenplätze finanziell zu unterstützen, hat der Bund bis Ende Januar 2019 noch 42 Millionen Franken zur Verfügung. Dieses noch übrige Geld soll nun ausgewogen und regional eingesetzt werden und nicht mehr wie bisher nach der Reihenfolge, wie die Gesuche eingegangen sind. Das teilt der Bund mit. Gut 34 Millionen kämen Kinderbetreuungsprojekten in jenen Kantonen zugute, aus denen bisher wenige Gesuche eingereicht worden seien. Für Kantone wie Zürich, Basel-Stadt, Waadt oder Genf, die bereits überproportional profitiert hätten, stünden noch 8 Millionen Franken zur Verfügung. Die Stadtbehörden von Chicago dürfen Schießkeller in den städtischen Gewerbezonen nicht verbieten. Das hat ein Gericht in den USA entschieden. Denn solche Einschränkungen verstießen gegen die Verfassung. Die Behörden Chicagos hatten argumentiert, das Verbot diene der Sicherheit. Das gleiche Gericht entschied zudem, unter 18-jährigen Personen dürfe der Zugang zu solchen Schießkellern nicht verwehrt werden. Die Schweizer Tennisspielerin Timea Baczynski hat am Australian Open in der zweiten Runde gegen Danka Kovinic aus Montenegro in zwei Sätzen gewonnen. Im nächsten Spiel trifft sie auf die Australierin Daria Gavrilova. Bei den Männern ist Titelverteidiger Novak Djokovic ausgeschieden. Der Serbe verlor in fünf Sätzen gegen den Usbeken Denis Istomin, die Nummer 117 der Weltrangliste. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.264 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.0724 gehandelt und der Dollar zu 1.0063. Das Wetter. Im Mittelland liegt vielerorts Hochnebel. Die Obergrenze sinkt von heute 1300 Metern auf morgen 1000 Meter. Wo es keinen Nebel hat, ist es sonnig. Im Norden minus 5 bis 0 Grad, im Süden plus 5 Grad.
Info 3 Mittag.
Minergie-Häuser. Über eine halbe Million Menschen in der Schweiz leben mittlerweile in solchen Gebäuden. Das Minergie-Zertifikat verspricht einen tieferen Energieverbrauch und damit mehr Ökologie und tiefere Kosten. Doch das ist Theorie. In der Praxis werden die Sollwerte oft nicht eingehalten, etwa weil die Zimmer gelüftet werden, was nicht nötig wäre. Nun reagiert der Verein Minergie mit strengeren Vorgaben und neuen Kontrollen. SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann hat sich das angehört, ist gerade zurück im Studio. Klaus Ammann, was ist denn genau geplant?
Ja, es gibt grundsätzlich zwei neue Minergie-Produkte, wenn man so will. Und das sind sogenannte Monitorings. Einerseits während der Planung, aber vor allem während dem Betrieb sollen Gebäude eben überprüft werden. Dabei geht es darum, dass man natürlich schaut, funktioniert die Heizung tatsächlich so effizient wie geplant. Aber auch, wie verhalten sich die Benutzer, also die Bewohner der Gebäude, wo brauchen sie wie viel Energie?
Diese Standards anzupassen, was bringt denn das, wenn sich die Bewohner eben nicht daran halten, wenn sie im Winter die Fenster öffnen oder die Wohnung auf 3-24 Grad aufheizen? Man kann sie ja nicht zwingen.
Nein, zwingen kann man sie nicht, aber die Minergie-Vertreter setzen darauf, dass eben mehr Transparenz bei den Leuten mehr Bewusstsein schafft. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, wie viel Strom ihre Geräte beispielsweise im Standby-Betrieb verbrauchen und wie wichtig das für den Gesamtverbrauch ist. Das ist jetzt auch eine Neuerung bei Minergie. Bis jetzt hat man erst auf die Wärme geschaut, also wie funktioniert die Heizung, wie viel Energie braucht die. Unterdessen hat man da viel erreicht. Jetzt will man eben die Gesamtenergie, den gesamten Energieverbrauch eines Hauses genauer anschauen.
Das Bundesamt für Energie hat gezeigt, dass bei Einfamilienhäusern der Energieverbrauch so oft wie geplant eigentlich eingehalten wird, nicht aber bei Verwaltungs- oder Mehrfamiliengebäuden. Warum dieser Unterschied?
Ja, da ist entscheidend, dass eben Einfamilienhäuser meist von denen bewohnt werden, die sie eben gebaut haben. Das sind Leute, die sich bewusst für Minergie entscheiden und dann natürlich auch im Betrieb, also beim Leben, darauf schauen, dass eben das Fenster darf man öffnen bei Minergie, aber nicht übermäßig lang natürlich im Winter, dass sie darauf schauen. Bei anderen großen Gebäuden, Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden, da haben die Leute wenig am Hut mit dem eigentlichen Bau, identifizieren sich vielleicht wenig damit und deshalb dieser große Unterschied.
Angesichts dieser Praxis, ist die Minergie-Idee gescheitert oder muss sie zumindest hinterfragt werden?
Ich glaube nicht, dass sie gescheitert ist. Die Zahl der Bauten hat ja zugenommen, kontinuierlich in den letzten fast 20 Jahren, seit es das Label gibt. Es gibt natürlich, man hört auch oft natürlich einfach nur von den Problemen, die es gegeben hat und jetzt eben diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Minergie hat aber natürlich vielmehr fast ein Problem, dass es Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist, weil die kantonalen Vorschriften eben unterdessen fast ebenso streng, in einigen Kantonen genauso streng sind wie die Minergie-Vorschriften. Und da kommt es Minergie jetzt gerade eigentlich gelegen, dass man mit diesen neuen Produkten, also eben mit der Überprüfung des Betriebs, neue Produkte an eine neue Daseinsberechtigung eigentlich sicher schaffen kann. Ob sich das dann am Markt durchsetzt, das wird sich natürlich zeigen müssen.
Wenn man besonders ökologisch bauen oder wohnen will, gibt es dann überhaupt Alternativen zu Minergie heutzutage?
Ja, da gibt es verschiedene eben. Wie gesagt, auch die kantonalen Bauvorschriften sind strenger geworden. Es gibt auch ein neues Label für nachhaltiges Bauen. Minergie sagt natürlich, man arbeitet da zusammen. Es gibt schon einen ganzen Kranz. Also diesen Pioniercharakter in einem gewissen Sinn, den hat Minergie natürlich verloren.
Vielen Dank für diese Informationen, Klaus Ammann.
Info 3 Mittag.
Rückblende. St. Moritz, 1948.
Silberner Schnee und goldene Sonne, das waren die Geschenke des Engadins für die Eröffnung der 5. Olympischen Winterspiele in St. Moritz.
Der Kanton Graubünden war zum letzten Mal 1948 Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Seither nehmen die Bündner regelmäßig Anlauf, die Spiele wieder zu sich zu holen. Doch die Projekte schaffen es jeweils nicht über die Volksabstimmung hinaus. Letztmals war das so 2012. Und jetzt, am 12. Februar, wird bereits wieder über eine Kandidatur abgestimmt. Zürich, das dabei ebenfalls eine wichtige Rolle spielen sollte, hat den Bündnern gestern Abend allerdings die kalte Schulter gezeigt. Und die Bevölkerung in Graubünden selber, wie denkt sie über die Neuauflage? Marc Melcher hat sich umgehört.
Es ist kurz nach Mittag im frisch verschneiten Davos. Auf einem großen Kunsteisfeld neben der Eishalle tummeln sich Eltern mit ihren Kindern. Eine Gruppe Jugendlicher spielt Eishockey. Einer der Jugendlichen ist Florian Müller. Trotz aller Sportbegeisterung, der 16-Jährige ist skeptisch, wenn es um Olympia geht.
Ja, es wird schon vielleicht schon etwas bringen, so, um es auch ein bisschen bekannter werden. Aber ja, aber Davos ist für das Kleine dafür, finde ich.
Zu klein sei Davos, sei Graubünden für den Grossanlass Olympische Spiele. Eines der Hauptargumente der Bündner Olympiagegner. Die Befürworter sagen dazu, das Internationale Olympische Komitee IOC sei bereit für Reformen und bereit für kleinere Spiele. Spiele, die zu Graubünden passten. Und genau solche Reformen seien zwingend nötig, findet Benny Schiebli, der mit seiner Familie Schlittschuh läuft.
So wie es die Olympia momentan machen, also das Olympiakomitee muss zuerst mal also Schritt machen. Weil der Gigantismus, was momentan bringt, passt nicht auf. Es muss kleiner werden und sanfter.
Sollte das IOC tatsächlich bereit sein, kleinere Spiele durchzuführen, dann wäre Olympia aber genau das Richtige, um den darbenden Bündner Tourismus wieder anzukurbeln, meint der Davoser. Etwas abseits des Rummels der Freizeitsportler schaufelt Gemeindemitarbeiter Jan Künis Schnee. Er ist überzeugt davon, dass Graubünden Olympische Spiele organisieren könnte, egal wie gross sie sind.
Ich bin selber Sportler und finde Sport etwas Schönes und ich hätte Freude daran, wenn die Olympischen Spiele kommen. Ja.
Rund eine Stunde von Davos entfernt liegt Landquart. Im Städtchen, geprägt von grossen Bürogebäuden und Industrie, warten Pendler am frühen Abend auf ihre Züge. Ein einsamer Straßenmusiker spielt für sie. Zu den wartenden Pendlern gehört Joanna Kählin. Olympische Spiele in Graubünden, sie habe sich noch nicht entschieden.
Es wird halt schon Leute herbringen, aber man weiß eben nie, es kann schlecht gehen, es kann aber auch gut gehen. Ich bin so dazwischen, ich weiß nicht.
Es ist eine Aussage, die so ähnlich oft zu hören ist an diesem Tag. Olympia habe Vor- und Nachteile, man wisse noch nicht, was man auf den Stimmzettel schreibe. Bereits in der Grundsatzabstimmung vom Februar geht es um viel Geld. 25 Millionen Franken sollen die Bündnerinnen und Bündner sprechen, damit der Kanton eine Kandidatur ausarbeiten kann.
Das war Info 3, berichtet knapp und verständlich im Studio Daniel Hofer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.